Phoenix persönlich.
Herzlich willkommen hier aus der schönen Stadt Tübingen und wir treffen den Herrn Oberbürgermeister Boris Palmer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Willkommen in Tübingen.
Dankeschön. Herr Palmer, Sie sind seit 19 Jahren Bürgermeister dieser Stadt, zuletzt gewählt als Parteiloser mit absoluter Mehrheit. Was machen Sie eigentlich richtig, was andere falsch machen?
Das ist eine fiese Frage, aber begrenzen wir es auf, was mache ich richtig. Ich kümmere mich darum, dass die Probleme in der Stadt gelöst werden. Das ist das, was die Menschen von Bürgermeistern wollen.
Das war's.
Das reicht.
Wir haben ja jetzt hier auch viele ökologische Maßnahmen erlebt, offenbar, oder Sie haben sie vielmehr umgesetzt. Was würden Sie sagen, waren Ihre wichtigsten Schritte, um Tübingen umweltfreundlicher zu machen? In aller Kürze.
In Zahlen ausgedrückt, wir haben heute 50% mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 50% weniger Kohlendioxidemissionen pro Kopf. Das heißt, Wohlstand und Klimaschutz zusammengedacht. Und nur so funktioniert ein Programm zur Verarmung der Bevölkerung, wird niemand nachmachen wollen. Wesentliche Maßnahmen waren der Ausbau erneuerbarer Energieversorgung. Da sind wir bei 90% am Strombedarf angekommen. Ausbau des Radverkehrs, da haben wir heute fast doppelt so viel Radverkehr wie noch vor 20 Jahren auf den Straßen der Stadt. Das sehen Sie auch. Ausbau des Busverkehrs mit kostenlosem Samstag und natürlich Ausbau der Fernwärme, Ausbau klimaneutraler Wärmeversorgung. Die Bausteine sind bekannt, man muss sie nur gut kombinieren.
Nun laufen hier im Land im Moment ja auch die Koalitionsverhandlungen zwischen Grün und Schwarz. Cem Özdemir soll am 19. Mai zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Sie haben ihn persönlich beraten im Wahlkampf, Sie sind sein persönlicher Freund. Und was auffiel, ist, dass auch er ohne Parteienlogo Wahlkampfplakate hatte und dass er auch voll auf sein persönliches Profil gesetzt hat. Man könnte sagen, so ähnlich wie Sie das auch tun. Haben Sie ihm dazu geraten?
Nein, ich kannte die Kampagne und die Plakate vorher nicht. Der ist auch selber Profi genug. Er hat den Wahlkampf, wenn Sie so wollen, ein bisschen wie ein Oberbürgermeisterwahlkampf geführt. Und das hat sich in vielen Bundesländern in der jüngeren Zeit gezeigt, dass viele Leute ihre Wahl vom Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt viel stärker abmachen als von der Partei. Und das hat er erfolgreich gemacht.
Wenn man allerdings weiterdenkt, was heißt das für die Bedeutung von Parteien? Sie selbst sind ja auch bei den Grünen ausgetreten. Sind Parteien inzwischen überflüssiger geworden? Setzen die Wählerinnen und Wähler wirklich mehr auf Köpfe? Was ist ja Ihr Eindruck?
Eine Partei ist natürlich nicht überflüssig geworden. Sie dienen der Organisation von Meinungen, sodass daraus ein umsetzbarer Wille in einem Parlament wird. Aber ja, die Welt wird immer komplexer. Es wird immer schwieriger zu verstehen, was eigentlich die Wahlprogramme aussagen. Und sie sind meistens am Tag der Veröffentlichung schon veraltet, weil irgendwas passiert, das keiner auf dem Schirm hatte. Keiner wusste, dass plötzlich die Straße von Hormuz dicht ist. Also muss man ganz neue Fragen stellen und Entscheidungen treffen, die zum Zeitpunkt der Wahlen gar nicht gestellt worden sind. Und deswegen vertrauen Leute immer mehr Menschen, weil die sind kalkulierbarer, verlässlicher, beständiger als die Sachfragen in so einer schnelllebigen Zeit.
Nun war überall zu lesen, dass die Sondierungsverhandlungen, die ja dann am Ende doch in Koalitionsverhandlungen gemündet sind, zwischen Grün und Schwarz relativ zäh waren am Anfang, dass die Stimmung nicht allzu gut war. Was würden Sie sagen, wie sehr hat dieser doch schwierige Wahlkampf am Ende diese Kombination aus Grün und Schwarz beschädigt?
Es hat den Anfang belastet. Da war jetzt nicht gerade ein Zauber drin. Wir sind hier in der Nähe der Lehrbuchhandlung von Hermann Hesse direkt hier gegenüber. Hat er seine Buchhandelslehre gemacht. Da ist kein Zauber drin. Aber ich finde es auch verständlich. Man hat sich halt im Wahlkampf doch jetzt sehr stark behakt. Und es braucht eine Zeit, das aufzuarbeiten. Mein Eindruck ist aber auch, das ist jetzt rum.
Sie selbst wurden ja auch im Vorfeld als Minister durchaus gehandelt. Sie haben das dementiert. Nach 19 Jahren hier in Tübingen reizt Sie das nicht, da noch mal ein anderes Amt einzunehmen?
Können wir kurz eine Totale machen, wie schön diese Stadt ist? Dann ist die Frage ganz einfach beantwortet. Ich will hier einfach nicht weg.
Das heißt, das Zentrum der Macht lockt Sie nicht?
Vielleicht ist das Zentrum der Macht eher im Rathaus als in einem Ministerium. Das wird oft unterschätzt, weil es als unterste Ebene qualifiziert wird. Aber es ist halt die Ebene, die am nächsten dran ist an den Menschen. Und als Oberbürgermeister hat man den Vorteil der Allzuständigkeit. Ich kann jedes Thema bearbeiten und bin nicht auf Ressortzuständigkeit zurückgeworfen. Auch deswegen reizt es mich nicht, ein Ministeramt zu übernehmen.
Das heißt, das ist eine hundertprozentige Ablehnung, egal auch wenn Sie gefragt würden?
Ja, ich habe ja nach der Wahl auch einmal mit Cem Özdemir darüber gesprochen in dem Telefonat.
Dinge entwickeln sich ja weiter.
Und habe ihm gesagt, bitte berücksichtige bei deinen Planungen, dass ich Oberbürgermeister in Tübingen bleiben werde, das Versprechen gegenüber der Tübinger Bürgerschaft auf 8 Jahre Amtszeit auch erfüllen will. Das ist klar zwischen uns und daran wird sich nichts ändern. Ich bleibe hier.
Sie sagen hier von sich selbst, Sie sind ein Hardcore-Ökologe, der klar für Recht und Ordnung steht. Das hört sich ja irgendwie doch auch nach Grün-Schwarz an oder Schwarz-Grün, wie man es drehen will. Ja. Eigentlich würden Sie sich auch als Mediator anbieten für die neue Koalition, oder?
Wenn jemand mich fragt, mache ich das gerne. Ich glaube in der Tat, dass ich beide Seiten ganz gut kenne und verstehe und da zumindest mal als Übersetzer tätig sein kann, wie die andere Seite tickt. Übrigens führt es manchmal zu guten Resultaten, dass wir in Tübingen die Verpackungssteuer erfunden haben. Sie sehen, relativ saubere Stadt. Das liegt daran, dass wir da 2 Gruppen in der Bevölkerung als Unterstützer gewonnen haben. Die einen, die für Sauberkeit und Ordnung einen Sinn haben, die nicht wollen, dass dauernd überall Müll rumliegt und die Mülleimer überquellen. Und die anderen, die Ressourcen schützen wollen, das Klima schützen wollen, diese Wegwerfkultur nicht mögen, weil man da in kürzester Zeit wahnsinnig viel Umweltschaden anrichtet. Zusammen haben die eine stabile Mehrheit in Tübingen. Und deswegen haben wir in Tübingen die Verpackungssteuer erfunden, die jetzt mehr und mehr Städte nachmachen.
Also offenbar in Tübingen dann weniger Streit. Streit ist generell etwas, was den Bürgern im Moment massiv auf die Nerven geht. In Tübingen kann ich es nicht beurteilen, aber mit dem Blick auf Berlin auf jeden Fall. Nun fordert der scheidende Landesvater Kretschmann, übrigens auch ein Freund von Ihnen, glaube ich, sogar mehr zivilisierten Streit, weil das die Demokratie zusammenhält. Was würden Sie sagen, die Sie ja auch durchaus als streitbarer Geist bekannt sind? Wo nützt Streit und wo schadet er?
Ich sehe das genauso wie er. Streitvermeidung dient der Demokratie überhaupt nicht. Helmut Schmidt hat gesagt, Streit ist das Salz in der Suppe der Demokratie. Wir haben nur leider etwas verlernt, konstruktiv zu streiten. Woran liegt es? Es hat sich eingebürgert, die Entscheidung über Beschämung des anderen zu suchen. Also nicht zu sagen, Sie liegen falsch und das sind meine 3 Argumente, sondern zu sagen, schämen Sie sich, Ihre Auffassung ist gar nicht satisfaktionsfähig, darüber rede ich gar nicht mit Ihnen. Und das treibt natürlich eine Gesellschaft auseinander, es macht den Kompromiss unmöglich und führt auch nicht dazu, dass man Leute überzeugt. Wenn man ständig sagt, schäm dich, sagt er irgendwann, kann ich mich mal, jetzt will ich erst recht jemand, den du gar nicht leiden kannst.
Sie selbst waren ja auch durchaus mit vielen Streitpunkten in den Schlagzeilen so in den letzten Jahren und waren bekannt als jemand, der keiner Kontroverse aus dem Weg geht, durchaus auch gerne mal übers Ziel hinaus galoppiert. Hat sich denn Ihr persönliches Verhältnis in den letzten Jahren verändert zu Streit oder zu Streiten?
Ich hatte ja da so eine Katharsis-Erlebnis in Frankfurt, als dann nach einem eskalierten Streit die Uni, das Präsidium der Uni mir vorgeworfen hat, ich würde den Holocaust relativieren und rassistische Narrative bedienen. Da war irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, das sind ja eigentlich alles gar nicht meine Themen. Also Holocaust-Relativierung völlig abwegig, aber diese ständigen Diskussionen über einzelne Wörter, ob man die jetzt sagen darf oder nicht. Und dann habe ich ein bisschen mit einem Coach zurückgezogen und meine wesentliche Erkenntnis war wirklich zu sagen, choose your battles auf Englisch, such dir deine Streits aus. Also wenn jemand anderen einen Streit will und du mit dem eigentlich gar nichts am Hut hast, dann kann es auch mal richtig sein, weiterzugehen und einen schönen Tag zu wünschen. Das praktiziere ich mittlerweile erfolgreich, macht manchmal sogar Spaß. Einfach schönen Tag sagen.
Haben Sie den Coach noch im Moment?
Ich habe im Moment den Coach jetzt nicht mehr, aber wir hatten so 2 Jahre lang miteinander die Sachen durchdiskutiert. Im Moment läuft es ganz gut. Bei Bedarf kann ich darauf zurückgreifen.
Sie haben ja sehr offen über diesen Rückzug gesprochen, tun es jetzt auch wieder. Wie schwer ist Ihnen das gefallen und was würden Sie sagen?
Schönen Tag.
Ja, wünsche ich auch. Ich biete Nazis niemals Bühne.
Da sind wir dann wieder beim Thema. Trotzdem die Frage, Sie haben ja über diesen Rückzug sehr offen gesprochen und auch über diese Auszeit, die Sie dann genommen haben. 4 Wochen waren das, glaube ich, auch in Ihrem Amt als Oberbürgermeister. Wie wichtig finden Sie Ehrlichkeit in der Politik? Wäre es gut, wenn Politiker vielleicht häufiger mal darüber sprechen würden, wo es ihnen zu viel wird, wie es ihnen geht, wie sie damit umgehen?
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also das Innere nach außen zu kehren, ist schon auch eine anstrengende Sache.
Haben Sie die Entscheidung bewusst getroffen?
Ja, auch mit Freunden darüber diskutiert. Das war ja schon eine sehr krisenhafte Situation. Austritt aus der Partei, der ich 27 Jahre angehört habe. Manche haben mir gesagt, das bedeutet auch das Ende als Oberbürgermeister. Musste ich erstmal rausfinden, ob man beim Schützenverein Hageloch eigentlich noch willkommen ist oder ob die sagen, wir wollen sie nicht mehr sehen. War dann kein Problem, aber war zu dem Zeitpunkt ein bisschen unklar, wie sich das weiterentwickelt. Also das muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde auch Ehrlichkeit ehrlich gesagt nicht so strapazieren als Begriff. Das unterstellt immer, die anderen lügen. ich glaube, es geht auch nicht darum, alles zu sagen, hat Helmut Schmidt schon mal, den zitiere ich jetzt öfter, klar gemacht. Klar gemacht, man darf in der Politik nicht die Unwahrheit sagen. Man muss immer, nicht immer die Wahrheit sagen. Wenn ich gerade einen Einsatz der GSG 9 plane und der Journalist mich fragt, planen Sie einen Einsatz der GSG 9 in Mogadischu? Und da kann ich nicht sagen, ja. Sondern muss ich halt diese Sache für mich behalten. Also Redlichkeit, Wahrhaftigkeit wären eher die Begriffe, die ich benutzen würde. Man soll den Leuten nichts vormachen, was man nicht selber glaubt.
Aber trotzdem haben ja viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl, dass Politik verschleiert, hintenrum eigentlich andere Dinge plant. Wäre es da nicht auch ein probates Mittel, irgendwie einfach mal offensiver und aus dem Herzen gesprochen vielleicht zu agieren?
In der Tat, ich glaube, dass die Politik zu mutlos ist in dieser Hinsicht und den Menschen nicht genug zutraut. Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel, der Iran-Krieg. Also ich treffe viele Menschen, die verstehen, dass es nicht immer gelingen wird, alle Krisen der Welt mit Staatsgeld abzufedern. Das war bei Corona so, bei der Inflation war es so, beim Ukraine-Krieg war es so. Und jetzt kommen die wieder mit der Idee, dann zahlen wir mal eine steuerfreie Prämie. Sollen auch noch Unternehmen machen, denen es eh schlecht geht, die das Geld gar nicht haben. Die meisten Leute verstehen, dass das nicht mehr weitergeht auf diesem Weg. Und trotzdem macht es die Politik. Warum? Ich glaube, die wissen auch, dass das nicht überzeugend ist. Aber sie vermuten, dass sie das machen müssen, wegen der Reaktion der Bevölkerung. Und ich glaube, man sollte die Leute da einfach für klüger halten und nicht mehr mit solchen populistischen Aktionen arbeiten.
Ja, in diesem Zusammenhang haben wir häufig das Wort Nanny-Staat gehört in den letzten Wochen. Und natürlich auch eine Diskussion darüber zu führen und geführt, irgendwie, inwieweit darf der Staat eingreifen? Muss er das vielleicht sogar? Kann er vielleicht manchmal nicht anders? Wie sehen Sie das?
Der Staat ist ausgeufert. Das gilt insbesondere im Bereich der Regulierung. Es gibt fast nichts mehr, wo nicht einer daneben steht und sagt, das kannst du nicht, das darfst du nicht, das geht so nicht, ich weiß es besser als du. Unternehmertum macht damit keinen Spaß. Und übrigens auch Bürgermeister sein macht so keinen Spaß mehr, was ich in 20 Jahren an Überregulierung persönlich wahrgenommen und erlebt habe. Das ist wirklich demotivierend. Und da muss es eine Änderung geben. Der Staat darf eben nicht alles besser wissen als die Bürger. Und beim Sozialstaat haben wir auch einen kontinuierlichen Aufbau. Wenn Sie die Quote anguckt, wie viel Geld für soziale Aufgaben ausgegeben wird, es wird immer mehr. Die Investitionen aber werden weniger und die Bildungserfolge werden schlechter. Das ist auf Dauer kein gutes Verhältnis. Das heißt, wir müssen den Bürger schon auch ehrlicherweise sagen, mit unserer Demografie, mit unseren wirtschaftlichen Schwierigkeiten wird es notwendig sein, dass man sich auch selber verantwortlich zeigt und nicht erwartet, dass andere für einen bezahlen.
Wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf diesem Platz in Tübingen nach Berlin schauen und vielleicht auch darüber nachdenken, was die Menschen, die uns hier so umgeben, alles so denken und was sie sich wünschen von Staat, von Politik. Sie können das gut beurteilen, Sie sind ja auch im Gemeinderat. Was würden Sie sagen, bedrängt die Menschen hier in Tübingen am meisten? Wo sind die größten Sorgen?
Die Sorge, wie bekomme ich eine Wohnung oder was mache ich, wenn ich meine verliere, ist für die meisten Menschen drängend, nicht für die Besitzer von Eigenheimen, aber für die vielen, vielen Mieter. Die Sorge um den Arbeitsplatz wächst. Sie ist noch nicht so richtig groß, aber die Sorge wächst. Die Sorge vor Wohlstandsverlusten nimmt ganz eindeutig zu. Aber am meisten bewegt die Menschen meiner Wahrnehmung nach die Weltlage. Also es ist sozusagen eine gedrückte Grundstimmung und man hat überall diese Großkrisen, die kumulieren sich und man weiß gar nicht, wie man als einzelner Mensch davon betroffen sein wird und davon damit klarkommen soll. Man sieht es an der Geburtenrate, die ist seit Corona auch in Tübingen 15% niedriger, als sie vorher war. Jetzt laufen uns auf einmal die Kitas leer, vorher waren sie überfüllt. Und für die Rentensysteme ist das eine ganz schlechte Nachricht. Die nächste Krise in 30 Jahren wird gerade geschaffen.
Bleiben wir mal bei Berlin. Sie haben ja auch wiederholt gesagt, dass Sie bei der letzten Bundestagswahl Ihre Stimme Friedrich Merz gegeben haben. Wie beurteilen Sie ihn? Jetzt sind Sie zufrieden mit seiner Performance, wie man so schön neudeutsch sagt.
Ich habe mir mehr erhofft. Ich habe ihn in der Tat gewählt, weil das Loch im städtischen Haushalt so dramatisch ist. Machen wir es mit den bundesweiten Zahlen. 30 Milliarden Defizit der Kommunen in nur einem Jahr. Höchster Wert, der jemals ermittelt wurde. Und ich hatte gehofft, dass er wirtschaftsfreundliche Reformen auf den Weg bringt, Sozialstreitsreformen. Und davon ist natürlich nicht viel zu sehen. Zum Jahreswechsel haben wir die wegweisenden Beschlüsse über die Absenkung der Gastrosteuer, über die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Grundsatzbeschlüsse über die Einführung der Mütterrente erlebt. Das hilft meinem Haushalt und der Wirtschaft alles gar nicht.
Was würde Ihnen helfen?
Wenn man jetzt die Körperschaftssteuerreform vorziehen würde, könnte möglicherweise ein richtiger Impuls sein. Da ist ja immerhin was im Koalitionsvertrag vereinbart. Aber letztlich geht es darum, Standortbedingungen zu verbessern. Die Wirtschaft braucht wieder Luft zum Atmen, Regulierung abbauen und Kosten runter. Dafür müssen insbesondere die Lohnnebenkosten in den Blick. Die bisherigen Beschlüsse der Koalition führen dazu, dass die noch steigen. Arbeit wird noch teurer. Das kann nicht richtig sein in einer Situation, wo wir international als Exportland so massiv unter Druck stehen.
Manche sagen einfach, Schwarz und Rot passen eben nicht zusammen und das kann ja gar nichts werden, wenn man immer Kompromisse schließen muss und dann kommt am Ende immer nur ein verwässertes Profil raus, dann muss ja jeder Wähler oder jede Wählerin der jeweiligen Partei frustriert sein.
Das stimmt. Man sieht auch an UPS mit diesen Dieselmotoren, das wäre echt super, die hätten schon ein Elektrofahrzeug, würden wir in der Altstadt hier nicht gestört. Die sind noch ein bisschen hinterher mit den Investitionen. Ja, gebe ich Ihnen recht. Klar, wir brauchen solche Veränderungen.
Ja, aber wie soll es denn gehen, wenn Schwarz und Rot im Grunde genommen auch allein vom Profil schon gar nicht zusammenpassen? Okay. Wo liegen dann denn Möglichkeiten? Muss man dann immer Kompromisse schließen? Sie sind ja auch jemand, der sagt, okay, man muss einfach mit der einen Linie mal voll durchheizen. Wie sehen Sie das von hier aus?
Das kann ich machen, weil ich am Ende die letzte Entscheidung habe. Ja, das ist ja keine Koalitionsregierung in dem Rathaus. Ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Methode, wie früher Kompromisse in Parlamenten erarbeitet wurden, nicht mehr funktioniert, aus zwei Gründen. Wir haben mit der AfD die radikale Kraft, die alles torpediert. Und wir haben Mehrheitsverhältnisse, die immer erzwingen, dass Parteien zusammenarbeiten, die eigentlich gegensätzliche Ziele verfolgen. Nicht wie früher, so eine CDU-FDP-Koalition wird es halt nicht mehr geben und eine Sozialliberale auch nicht. Also was ist da zu tun? Wir müssen die Methode, wie wir Kompromisse finden, ändern. Nicht mehr kleinschreddern, bis praktisch nichts mehr übrig bleibt, der kleinste gemeinsame Nenner, würde der Mathematiker sagen, sondern wir müssen versuchen, alles, was das Problem lösen könnte, auf den Tisch zu legen und dann zu sagen, ich nehme jetzt mal diese Gläser, wenn du die saure Zitrone akzeptierst, Beispiel, dass die Mütterrente und die Rente mit 63 abgeschafft werden, dann akzeptiere ich auf der anderen Seite, das mutet jetzt der CSU und der SPD was zu, also müsste die CDU mal Zugeständnisse machen, dann akzeptiere ich, CDU auf der anderen Seite, dass es eine wesentlich stärkere Belastung von Vermögenden, zum Beispiel durch die Erbschaftssteuer, gibt. Zusammen kriegen wir 30, 40 Milliarden Euro frei und schon sind die Defizite der Kommunen bezahlt. Und nur solche additiven Kompromisse, ich gebe Ihnen Ihr Glas zurück, wo man nicht kleinschreddert, sondern ideologisch widersprüchliche Dinge ergänzt, die aber das gleiche Ziel verfolgen, helfen uns jetzt noch weiter.
Bleibe dabei. Hört sich doch irgendwie nach einem Mediator an, Herr Palmer. Wo aber alle einig sind und wo Sie auch irgendwie, glaube ich, viel gearbeitet haben, was aber in der Wahrnehmung der Bürger überhaupt nicht ankommt, ist, wir hören seit Jahren, ich glaube, es soll jetzt im neuen Koalitionsvertrag hier auch wieder drinstehen, das Wort Bürokratieabbau. Und wir erleben eigentlich gefühlt das Gegenteil. Das kann niemand mehr verstehen. Woran liegt denn das?
Das stimmt, es wird immer schlimmer. Keine Trendwende erkennbar. Woran liegt es? Kurze Skizze. Erstens an Fachidioten, die immer nur ihr eigenes Thema sehen und da immer Verschärfungen wollen. Keine Fachbürokratie kommt mit dem Vorschlag, Standards zu senken um die Ecke. Habe ich noch nie erlebt. Zweitens, die Medien sind sie hart mit betroffen. Die wollen für alles Einzelfallgerechtigkeit. Jedes kleinste Problem wird zum Skandal aufgeblasen. Und dann groß als Reportage dann.
Zum Profil von Phoenix gehört das übrigens nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber ne, kommt dann groß als Reportage raus. Einzelfallgerechtigkeit, es muss unbedingt alles im Einzelfall geregelt sein. Und es muss immer einen Schuldigen geben. Wenn was schief geht, dann muss ein Schuldiger gefunden werden, anstatt einfach mal zu akzeptieren, es gibt Probleme und Krisen. Der Mensch kann nicht alles über Bürokratie vorhersehen. Dann haben wir drittens Rechtsprechung, Haftungsfragen. Viele Beamte wollen einfach keine Verantwortung mehr übernehmen, weil sie Angst haben, dann persönlich belangt zu werden. Fällt ein bisschen zusammen mit der Schuldkultur. Und viertens, es ist halt ein Steuerungsmodell. Der Versuch, alles irgendwie, wir haben darüber gesprochen, dem Bürger abzunehmen und alles in den Griff bekommen zu wollen, der scheitert mittlerweile im Gestrüpp einer Regelungsdichte, die keiner mehr überblickt. Was könnte man tun? Ich finde zum Beispiel das kommunale Regelungsbefreiungsgesetz in Baden-Württemberg wirklich eine schöne Sache. Das würde ich mir im Bund und in Europa auch wünschen. Das sagt kurz, wenn der Oberbürgermeister der Meinung ist, dass ein Landesgesetz oder eine Landesregelung in Tübingen nicht anwendbar ist, aber weil sie Blödsinn ist. Dann schreibt er einen Brief an seinen Minister und sagt, ich möchte das nicht mehr machen. Dann muss der in 4 Wochen entscheiden, ob er es trotzdem machen muss. Und wenn er sich nicht entscheiden kann, dann darf der OB sagen, gilt bei uns nicht mehr. Wir haben schon so ein Dutzend solcher Befreiungen.
Das war Ihr krassestes Beispiel. Jetzt, wo haben Sie sich am meisten gefreut?
Jetzt in der Tasche. Das werden Sie fast nicht verstehen. Ich habe mich am meisten über folgende Sache gefreut. Bürokratie hat unfassbare Erweitungen. Wir haben bisher ein 2-stufiges Verfahren der Waldumwandlungsgenehmigung, § 9 und 10 Landeswaldgesetz Baden-Württemberg. Das kennen Sie wahrscheinlich nicht.
Nein, das kenne ich nicht.
Sie müssen, wenn Sie irgendwo einem Wald ein Haar krümmen, einen Baum rausnehmen, um da was zu bauen, dann müssen Sie Ausgleich schaffen in Form neuen Waldes. Und dafür müssen Sie Flächen nachweisen. Ich verstehe noch, dass man das in dem Moment machen muss, wo man den Wald tatsächlich fällt. Aber bei uns muss man das schon machen zu dem Zeitpunkt, wo man die große Flächenkulisse auf Regionsebene anlegt, wo vielleicht mal gebaut werden könnte. Das heißt, ich weise 30 Jahre, bevor überhaupt dem Baum was passiert, schon mal nach, wo der Ersatzbaum hinkommt. Völlig illusionär, weil in 30 Jahren sieht die Welt völlig anders aus. Und ich kann es heute nicht wissen. Der Aufwand ist aber riesig, weil Flächen dafür fast nicht mehr zu finden sind. Und jetzt hat mir der Landesforstpräsident mitgeteilt, jawohl, diese Regelung, die schaffen wir nicht nur für Tübingen ab, sondern für das ganze Land.
Na wunderbar, dann könnten Sie ja hier mal ein paar Bäume pflanzen. Ich sehe hier gar keine.
Das wäre unangebracht, weil das ein historisch steinerner Platz ist seit 500 Jahren. Und da wollen wir jetzt nicht so tun, als würden hier Bäume hingehören.
Gehen wir nach Berlin zurück. Sie als politischer Kopf, wenn Sie von hier aus nach Berlin schauen, was ist da Ihr Eindruck? Glauben Sie, diese Koalition, die ja jetzt auch neuerdings wieder über die Rente streitet, über Gesundheitsreform sowieso, glauben Sie, dass Sie das Ruder noch rumreißen können?
Sie müssen es. Ich hoffe es. Was passiert, weiß ich nicht. Die aktuelle Debatte ist nicht ermutigend, weil sie wieder dieses Muster, einzelne Sätze zum Skandal aufzublasen bedient. Also was der Kanzler gemeint hat, ist ganz klar. Die gesetzliche Rentenversicherung alleine, die wird nicht mehr reichen, um den Lebensstandard zu halten. Das ist eigentlich heute schon so, das ist eine Binse. Daraus macht jetzt die SPD, das ist ein Generalangriff auf die Rente und die soll zur Grundrente abgestuft werden, zur Grundsicherung. Das hat er aber gar nicht gesagt. Und dieser unproduktive Streit, der beschäftigt uns jetzt eine ganze Woche, anstatt dass man sich mal ernsthaft mit der Frage beschäftigt, wie können immer weniger junge Leute immer mehr Rentner bezahlen.
Und hat die Unzufriedenheit mit der Regierung ja die AfD groß gemacht, obwohl eines ihrer, sag ich mal, Kernthemen oder das Thema, mit dem sie überhaupt auf die politische Bühne merklich getreten ist, die Migrationspolitik doch sich deutlich verändert hat durch die Regelungen in der EU, auch durch die Regelungen an den Grenzen. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie das merken, dass diese Migrationsgesetzgebung greift.
Deswegen habe ich auch Migration nicht mehr genannt bei den größten Sorgen der Leute. Es hat deutlich abgenommen. Wir hatten heute Morgen wieder eine Besprechung über die Unterbringung von Geflüchteten in der Stadt. Und während ich vor 2 Jahren noch vor Hunderten von fehlenden Plätzen stand und Notbaumaßnahmen in Auftrag gegeben habe, Containersiedlungen, die jetzt gerade bezogen werden, war heute Morgen die Erkenntnis in Warnung, wir brauchen keine weiteren Unterkünfte mehr. Was wir jetzt haben, wird über längere Zeit ausreichen. Eine große finanzielle Entlastung, aber auch personell. Wir waren da lange wirklich am Anschlag. Und es freut mich, dass die Maßnahmen, die Europa und Bundesregierung getroffen haben, um die irreguläre Migration zu begrenzen, sich jetzt bis in die Kommunen hinein auswirken.
Was halten Sie von dem Begriff der Brandmauer, auch hinsichtlich der Wahlen im Osten, auf die ja schon viele mit großen Sorgen schauen im Herbst?
Der Begriff ist ja schon mal völlig ungeeignet, weil eine Brandmauer ist dazu da, dass man das auf der anderen Seite unkontrolliert niederbrennen lässt. Wollen wir das jetzt wirklich mit einigen ostdeutschen Bundesländern machen? Scheint mir keine gute Idee zu sein. Aber Rhetorik muss ja nicht immer treffen. Strategisch, das läuft gegen ein Ende. Wenn, nehmen wir mal, einige ostdeutsche Bundesländer eine 3- oder 4-Prozent-Partei wie meine frühere, die Grünen, glaubt, sie können eine 40-Prozent-Partei wie die AfD dauerhaft und wirksam ausgrenzen, dann hat es eher was Skurriles.
Wie soll es denn dann laufen? Wie soll es denn dann aussehen? Ministerämter für AfD-Politiker im Osten?
Es gibt nur schlechte Optionen. Die eine ist Allparteienregierung gegen die AfD, wenn die AfD weitaus stärkste Kraft ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Bundesland dann in großer Weise begeistert. Minderheitsregierung, also man lässt sich tolerieren, hat in Deutschland keine Tradition, in anderen Ländern, Italien oder so eher. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Oder kontrollierte Inverantwortungnahme. Ich habe den Vorschlag hin und wieder gemacht. Der wird natürlich empört zurückgewiesen. Aber
ist aber ja auch nicht demokratisch dann. Kontrollierte, also ich meine, wer sagt dann, was ein AfD-Politiker als Amt werden kann oder nicht?
Der Koalitionsvertrag. Das wird immer dort geregelt. Darüber haben Grüne und,
ja, mit der AfD
Grüne und CDU gerade 6 Wochen gestritten, bis sie wussten, wie sie die Ämter verteilen. Mhm. Das würde man halt auch machen. Man würde der AfD sagen, die Eintrittsbedingung dafür, dass wir mit euch verhandeln, ist nicht der Ministerpräsident, nicht die Justiz, nicht das Innenministerium. Wenn die dann fragen, warum, ist die Antwort, weil der Verfassungsschutz euch als rechtsextrem einstuft und weil ihr euch von diesen Typen nicht trennt. Solange ihr solche Gefahren bei euch rumlaufen lässt, kann man euch das nicht geben. Über alles andere können wir reden. Wäre ein strategischer Ansatz. Ob das zum Erfolg führt, weiß ich auch nicht. Aber es gibt durchaus Beispiele dafür, dass die in Verantwortungnahme solchen Kräften eher die Substanz entzieht, wenn man dann merkt, die können es gar nicht besser.
Schauen wir zum Schluss mal auf Ihre Anfänge als Kind. Ihr Vater wurde auch der schwäbische Rebell genannt. Er war Obsthändler und hat sein Leben lang gegen jegliche Form von Bevormundung gekämpft, ging dafür auch ins Gefängnis, um seine Meinung frei sagen zu dürfen. Aus heutiger Sicht, wenn Sie jetzt die letzten Jahre so an sich vorbeistreichen lassen, welchen Einfluss hatte Ihr Vater auf Sie?
Ja, man denkt ja immer, man hätte sein Leben selber in der Hand, aber je älter man wird, stellt man fest, dass die Einflüsse der Eltern doch größer sind, als man sie eingestehen wollte. Ich habe da insbesondere in diesen Zeiten, wo es so viel Streit über mich als Person gab, schon nachgedacht, weil da waren die Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite habe ich ja schon zumindest so viel daraus gelernt, dass ich anders als er nicht 18 Monate wegen politischer Differenzen und Streitigkeiten dann im Gefängnis verbringen musste. Das war tatsächlich am Ende seine Bilanz eines Rebellenlebens. War auch tragisch in vielerlei Hinsicht. Also der zivilisierte, konstruktive Streit, das muss das Ziel sein. Da muss man meinem Vater, glaube ich, auch rückblickend dann halt schon sagen, das ist ihm nicht immer gelungen, es konstruktiv und zivilisiert auszutragen.
Sie haben ihm ja auch als Kind geholfen oder als Jugendlicher auf dem Markt Birnen und Äpfel zu verkaufen. Ganz lustig, hinter Ihnen ist jetzt auch gerade der Obststand, das passt wunderbar. Ja. Wenn Sie hier so durch die Straßen laufen und Sie sehen diese Wochenmarktstände, spricht das noch mit Ihnen? Haben Sie da eine Erinnerung?
Ja, natürlich, natürlich. Noch mehr auf dem eigentlichen Hauptmarkt, am Rathaus. Das hier ist nur der Holzmarkt, da sind nur wenige Stände. Das ist so, ich gucke morgens dann, wenn ich aus dem Fenster schaue, genau auf den Ort, wo ich als Kind Erdbeeren und Salat verkauft habe. Und da kommt schon immer wieder mal auch so ein nostalgisches Gefühl dabei auf. Aber auch Freude, ja, also diesen Weg machen zu dürfen im eigenen Leben, daneben zu stehen als kleiner Bub, wie der Vater über die Faulhänser auf dem Rathaus schimpft und dann im Berufsleben genau in die Position dann zu kommen, die er selber ja in 250 Städten und Gemeinden angestrebt hat mit Kandidaturen. Ja, das ist schon, ja, irgendwie eine emotional berührende Entwicklung.
Sie haben 3 Kinder, von relativ klein bis zu einer Tochter im Teenageralter. Wenn Sie jetzt Ihre Lebenswirklichkeit vergleichen als Kind und Sie schauen, wie Ihre Kinder aufwachsen, wie empfinden Sie das? War es früher schöner, war es friedlicher oder ist es genau umgekehrt und Sie sagen, ha, heute steht die Welt offen, man reist schneller. Wie setzen Sie das in Relation, wenn Sie auf Ihre Kinder schauen?
Ich komme jetzt langsam in das Alter, wo man glaubt, dass früher alles besser war. Aber wenn man es überprüft, stellt man fest, wir hatten damals auch Angst, Atomkrieg, Waldsterben, Tschernobyl, das war so meine Politisierung. Es war keine Zeit, in der man das Gefühl hatte, alles ist gut. Und das vergessen und verdrängen wir vielleicht auch ein bisschen. Wenn ich an meine Mutter denke, die hat die Kuba-Krise miterlebt, dachte auch, es ist alles zu Ende. Also gab immer Schwierigkeiten und Krisen in der Geschichte. Die Veränderungen sind massiv, sie sind teilweise begeisternd, teilweise beängstigend. Mich ärgert es, wie viel Zeit auch meine Kinder vor den Bildschirmen verbringen, unterschiedlich je nach Alter, aber ganz schwer als Eltern das in den Griff zu bekommen. Das macht einfach süchtig das Zeug und es tut ihnen nicht gut. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich jetzt gucke, welche Möglichkeiten es heute gibt, was da an künstlicher Intelligenz machbar sein wird, wenn wir sie klug nutzen, dass ich selbstverständlich ohne Handy aufgewachsen bin, aber es heute auch nicht missen möchte, welche technologischen Fortschritte die Menschheit gemacht hat, welche Möglichkeiten die Kinder haben werden, wenn es uns gelingt, Europa friedlich zu erhalten, dann bin ich auch sehr optimistisch.
Und Sie können in dieser wunderschönen Stadt aufwachsen. Boris Palmer, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
Danke Ihnen.